Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaub, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, hier sind Kaspar, Melchior und Ludwig der 14. von Bayern. Nein, natürlich nicht. Hier ist der Lars.
Und hier ist Brian, ohne Axt durch die Tür.
Hallo Brian, hast du eine schöne Festfreude? Bist du bereit für die erste Feiertagsepisode von ALF?
Ich kann mich vor Besinnlichkeit kaum halten.
Großartig, oder wenn diese Folge hier rauskommt, liegt vermutlich Ostern hinter uns, oder es ist gerade Ostern, müssen wir gucken, und dann machen wir jetzt die Weihnachtsepisode.
Ja, aber Ostern ist sehr, ja sehr auch schön. Ostern ist ja auch ein Thema in der Folge.
Das stimmt. Aber nur, wenn du einen Außerirdischen im Haushalt hast.
Ja, das stimmt. Auch wiederum.
Brian, in der letzten Folge haben wir ganz viele Mails abgearbeitet. Wir versuchen ja, jede Mail einfach, zumindest auszugsweise mittlerweile, muss man ja sagen, vorzulesen, weil wir schaffen das ja gar nicht mehr in voller Länge. Aber wir bekommen ja auch, sag mal, Zuschriften auf anderen Wegen, nämlich Nachrichten auf Podcast-Portalen, wie zum Beispiel Spotify und auch über Instagram und Facebook kann man uns schreiben. Und das haben tatsächlich dann auch viele Hörende gemacht. Deswegen okay, cool. Springen wir da mal rein. Was wir da auf Spotify zum Beispiel so zu lesen kriegen, da kann man ja immer nur einzelne Episoden kommentieren, ne? Nicht den Podcast als Ganzes, aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. So zum Bleistift hat uns die Sally geschrieben, sie schrob das zur Folge Hallo, da bin ich. Danke für den Podcast, ich liebe die Serie so sehr und habe direkt alle Folgen auf meine Liste gesetzt. Sally, das finden wir super und wahrscheinlich bist du mittlerweile durch und bleibst dabei. Wir würden uns freuen.
Auf jeden Fall.
Und dann hat uns Nathalie zu Katzenjammer geschrieben. Bei der Ostfriesen-Schottenwitze-Stelle sagt ALF Folgendes im Original. It's right up there with seltzer bottles and whoopee cushions. No wonder Vaudeville is dead. Was mit den seltzer bottles gemeint ist, weiß ich nicht, aber whoopee cushions sind Furzkissen. Hast du vollkommen recht, Nathalie. Das ist super, dass du das nochmal geschrieben hast. Wir haben das in der letzten Folge schon besprochen mit den Seltzer Bottles. Wen das interessiert, einfach die vorige Folge nochmal hören. Da erklären wir das am Anfang.
Sie, Baroni.
So, sehr gut. Es ging noch weiter auf Spotify. Ui. Ein User namens RH060 schrieb, die Transvestiten sind im Hörspiel tatsächlich rausgeschnitten. Das hat man Kassettenkindern wohl nicht zugetraut. Ah, da geht's um die Folge Ein Mädchen namens Rhonda.
Ja, ich muss die Transvestiten sehen.
Genau, oder die Transvestiten sind freitags wieder im Fernsehen oder irgendwas.
Ja, genau. Das, ne?
Ja. Stimmt, da hat er vollkommen recht. Und dann weiter geht's auf Spotify mit Katja, die schreibt, wie wunderbar euren Spaß an der Folge zu hören, musste laut mitlachen. Ich hoffe, die Prellung war nicht zu schlimm. Prellung? Ach so, ja. Sie schreibt zu Eifersucht nach Noten.
Ich glaube, ich habe mir was geprellt. Wo ich vom Hocker gefallen bin.
Oh Gott. Oh Mann. Da ist mir jetzt der Kopfhörer vom Dötz gefallen. Mein Gott. Ja, richtig. Aber schön, dass man sich um uns sorgt. Ne?
Ja.
Also auch, dass ich hier mit vollem Körpereinsatz diesen Podcast mache. Mann, ja, und Lennart hat uns geschrieben.
Lennart Hofstetter?
Nein.
Doch.
Ein anderer Lennart. Hallo, ich habe noch nie so einen guten ALF-Podcast gehört. Mensch. Habe noch nicht alle Folgen gehört, gebe mir aber Mühe, das zu schaffen. Bin wegen meinem Vater darauf gekommen, weil der das immer im Auto hört. Würde sogar sagen, ich bin der jüngste Zuhörer, weil ich erst 13 bin, finde es aber trotzdem super. Bitte macht weiter so. Liebe Grüße, Lennart.
13. Unsere Zuhörerschaft, beziehungsweise der Altersschnitt, tariert sich immer mehr so ein bisschen nach unten. Finde ich sehr schön. Lennart, bleib dran.
Ja, und warum ist das so? Weil das von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Ne? Papa hört ALF-Hörspiele vermutlich im Auto. Ja, und Sohnemann kriegt's mit. Und ist mit diesem ALF-Fieber dann angesteckt. Für immer und ewig. Das tut uns leid, Lennart. aber das ist schön, dass du uns gefunden hast.
Da sind wir wieder bei dem Hashtag zeitlos.
Righty right.
Oder eher generationenübergreifend. Das passt besser. Ja.
Stimmt.
Fand ich gut. Habe ich mir gerade selbst ausgedacht.
Über Instagram schrieb uns Anne aus Hamburg. Hi, danke für euren genialen Podcast und die Insider-Infos zu den ALF-Folgen. Macht mega Spaß, euch zuzuhören und ich freue mich schon auf weitere Folgen, weil ALF macht einfach immer Spaß. Ich habe ein paar Themen für euch, um auch mal aktuelleren ALF-Content zu besprechen, in Anführungsstrichen aktuelleren. Hier nur Stichpunkte, die Recherche überlasse ich euch. Wisst ihr bestimmt schon alles, aber vielleicht gibt es andere Fans, die sich über die Themen freuen. Einmal 24 Stunden ALF-Channel auf Twitch in vielen verschiedenen Sprachen. Ich glaube, das guckst du auch, Brian, ab und zu mal, ne? Da gerätst du denn irgendwie rein, irgendwie des Nachts oder so?
Naja, auf YouTube und in der Regel bleibe ich da dann beim deutschen Stream hängen, aber ich switch auch manchmal gern auf, je nachdem, was gerade für eine Folge läuft, auch mal gern auf den englischen YouTube-Stream. Mhm.
Dann die ALF-Initiative von Ryan Reynolds, über die haben wir tatsächlich schon gesprochen, ne? Der ist ja mindestens genauso vernarrt in ALF, wie wir das sind. Yep. Und, oh, sie erwähnt noch Nick, der Fisch Mills. Ich glaube, das war die Folge Schulden und Söhne.
Ja. Ja. Ne? Du weißt, was ein Garagenverkauf ist.
Und ich glaube, ja, sie möchte darauf hinaus, dass Nick, der Fisch Minz, auch einen Auftritt bei den drei Fragezeichen in einem Hörspiel hat, nämlich in Folge 195. Ja, da wäre es mal interessant, das nehmen wir uns für die Folge mal vor, wenn wir sie besprechen, mal zu gucken, ob das der Autor des Buches für diese drei Fragezeichen-Episode, Hendrik Buchner, oder ob das André Minninger, der das Skript für das Hörspiel geschrieben hat. Und verdammt nochmal, woher weiß ich das jetzt alles?
Du kannst Sachen wissen.
Wer von den beiden jetzt der ALF-Fan ist und das eingebaut hat? Spätestens, glaube ich, mit der Folge, wenn wir Schulden und Sühne besprechen, werden wir das aufklären. Zur Not, ich meine, in der letzten Folge habe ich einen Saxophonbauer angerufen, dann kann ich ja wohl auch mal, keine Ahnung, im Europastudio Hamburg anrufen und mal fragen, was hier Ambach ist. Ja.
Also alle Zuhörenden, bitte mal, wenn ihr das hört, dem Lars sehr, sehr viel Liebe für seinen Einsatz schicken. Ich bin da selber immer. Er überrascht mich damit auch selbst. Er hat mich ja in der letzten Folge überrascht. Ich habe den Saxophonbauer angerufen. Hä? Was? Okay.
Ja, ist natürlich so von der Welt. Man ruft halt nachmittags gerne mal einen Saxophonbauer an.
Wer kennt es nicht?
So, und dann schreibt uns noch der Manfred. Und zwar, lieber Brian, aus Gaggenau.
Ui.
Hallo ihr zwei. Bin aus Gaggenau, also fast Nachbarn, Zwinki Zwonki, und bin vor kurzem auf euren Podcast aufmerksam geworden. Auch ich, in Klammern 51, bin mit ALF groß geworden, Fernsehen und Kassetten, und kann auch sehr viel mitsprechen. Werde nun jede Episode nochmal anschauen und anschließend die passende Podcast-Episode anhören. Viele Grüße aus dem Murktal, Manfred. PS, falls ihr mal vorhabt, einen Stammtisch oder ähnliches in Karlsruhe zu veranstalten, gebt Bescheid, würde gerne etwas über Außerirdische und anderen Kram aus den 80er Jahren quatschen. Ja, das Thema Stammtisch oder, glaube ich, mit der Lena aus Augsburg hatte ich es auch darüber, dass wir irgendwann mal ein Familientreffen mit Live-Podcast machen müssen, irgendwo in Deutschland, wo so viele Menschen und Podcast-Hörer und Hörerinnen wie möglich kommen können. Auf jeden Fall, ich glaube, ein Stammtisch in Karlsruhe ist erstmal das Wahrscheinlichste, was man machen kann, und das andere nehme uns denn vor, wenn wir, keine Ahnung, mal austariert haben, wo man am besten so einen Live-Podcast machen kann, sodass genug Leute kommen können.
Schicke Idee.
Aber Bock hätte ich da jetzt schon drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und schöne Grüße ins Murktal. Es ist sehr schön da. In der Tat. Nein, das war kein Scherz. Was lachst du denn jetzt?
Weil ich nie weiß, wie du das meinst.
Ach so. Lieber Manfred, ich meine das vollkommen ernst aus der Tiefe meines Herzens. Das Murktal ist wirklich eine schöne Ecke. Und in Gaggenau war ich auch schon mal. Mehrfach. Aber das ist schon 20 Jahre her. Aber ist ja egal. Ich war auf jeden Fall schon mal
from dort. The bottom of his bottom. Jawohl.
Jawohl.
Und damit wäre die Social Media Hausmeisterei für heute auch erledigt und wir können sowas von in die Folge starten. Und zwar mit Anlauf und Karacho. Brian, worüber reden wir heute?
Wir reden heute über eine schöne Bescherung, aka O Tannerbaum. glaube, ich muss...
Oh, Tennerbaum!
Ich glaube, ich muss nicht weiter ausführen, an welchen Songtitel der Folgenname im Englischen angelehnt ist. Ich habe verschiedene Quellen zu Rate gezogen und es ist tatsächlich an das deutsche O Tannenbaum angelehnt.
Ja, was tatsächlich auch ein Weihnachtslied ist, was man auch in den Staaten kennt.
Das
und zwar nicht nur durch deutsche Einwanderer.
Richtig, das ist korrekt. Die Erstausstrahlung, wenn wir schon mal bei den US of A sind, Erstausstrahlung USA 22.12.1986, wie wenig überraschend, zwei Tage vor Heiligabend. In Deutschland tatsächlich 13.12.1988, da ist es noch ein bisschen lang hin bis zum Heiligabend, aber hier habe ich schon mal einen Fakt zusammengetragen. Diese Folge wird bei Wiederholungen im deutschen Fernsehen grundsätzlich übersprungen, wenn beispielsweise jetzt im Juli Fröhliche Ferien geehrt wird, dann kommt danach nicht eine schöne Bescherung. Diese Folge wird grundsätzlich immer so Dezember um die Weihnachtszeit ausgestrahlt. Habe ich recherchiert. Die Szene blendet auf. Kate und Willy liegen im Bett. Willy schläft noch. Kate schaut sich offensichtlich alte Weihnachtskarten an. Willy wacht auf. Und die Folge beginnt schon wieder mit einem Monster-Gag seitens Kate. Das zieht sich seit der letzten Folge durch. Der Dialog beginnt, indem Kate zu Willy sagt, Willy, dein Onkel Doug ist tot. Und Willy sagt, ja, aber doch schon seit 2 Jahren. Und Kate sagt, dann schick ihm doch auch bitte keine Weihnachtskarte mehr.
Darf ich dich korrigieren?
Bitte, immer.
Sie sagt leider im Deutschen, dass Onkel Dog tot ist, als sei der Onkel ein Hund.
Ja,
also mit der Aussprache von Doug hat sie es
im Verlauf der Folge wird der verstorbene Onkel nochmal erwähnt und dann wird er richtig ausgesprochen. Ich war da anfangs auch etwas irritiert ob der Aussprache. Aber es ist, wie kann man denn bitte in so eine Folge so einsteigen? Dein Onkel ist seit 2 Jahren tot. Nee, dein Onkel ist tot. Ja, aber doch schon seit 2 Jahren. Ja, dann schick ihm doch keine Weihnachtskarte mehr. Sehr makaber.
Und auch das wird später nochmal wieder aufgegriffen, weißt du, im Auto mit Alf.
Ja, ja.
Sagt er doch übrigens, herzliches Beileid.
Ja, ja. Und Alf spricht ja auch, da kommen wir später dazu, Alf spricht auch den Namen dann richtig aus.
Ja. Ja, und dann wird's hier zwischen Kate und Willy fast noch ein bisschen schmusig, ne? Wenn sie so in Erinnerungen schwelgen, dass, ja, glaube ich, beim ersten Weihnachten, was sie miteinander hatten, dass das ja, sagen wir, dass sie es gar nicht so eilig hatten, mit aus dem Bett zu kommen. Nicht nur, weil die Gaswerke ihnen die Heizung abgestellt hatten, die Freunde von den Gaswerken, sondern auch aus anderen Gründen haben sie das Bett nicht verlassen. Und bevor es denn so richtig schmusig wird, kommt wer ins Zimmer? Unangemeldet.
Fröhliche Weihnachten mit einer Rassel und einem Weihnachtsstrumpf auf dem Kopf. Es ist natürlich der Außerirdische. Und da haben wir den zweiten Mörder-Gag in der Folge. Also das ist natürlich alles subjektiv, liebe Zuhörende, aber mich verreißt es da grundsätzlich immer. Wenn Willy wieder ihr kennt diesen Gesichtsausdruck, wenn er diesen hat und er einfach nur sagt, er weiß, wann wir wach sind.
Ja, ich wusste, dass dir das gefällt.
Es ist der Tag, und Alf macht natürlich weiter, er ist vollkommen excited.
Ja, jeder liebt den Spruch, der jetzt kommt. Ja,
es ist der Tag der Weihnachtsbescherung. Ich habe schon alle Eier versteckt. Man muss es auch gar nicht so weit ausreizen. Was aber in der Szene schön...
Darf ich das ein bisschen ausreizen?
Natürlich, reize bitte. Tu es.
Er wird natürlich sofort von Willy, weil der ja offenbar gegenüber Alf immer einen Bildungsauftrag hat, was die irische Kultur betrifft, korrigiert, nämlich indem er sagt, Alf, Eier verstecken wir zu Ostern, nicht an Weihnachten. Und Alf sagt, oh, stimmt, ja, an Weihnachten werden die Tannenbäume geschlachtet. Und weißt du was? Diese Bewegung, die Puppe da mit dem rechten Arm macht, ja, die so, ne? Weißt du, wo das herkommt? Das kommt aus dem englischen Original.
Aha.
Da sagt er nämlich nicht, da werden die Tannenbäume geschlachtet. Ich glaube, die Möglichkeit hatte man im Deutschen nur, zumindest in den 80ern. Denn im Englischen sagt er, Christmas is when we carve the pumpkin. Mhm. Also er macht hier eine Halloween macht hier ein Halloween-Gag.
Ah.
Und da passt es auch mit der Bewegung, die er macht. Das ist nämlich quasi das Messer fast Michael Myers-mäßig in den Halloween-Kürbis rein. So. Da kommt das her. Deswegen macht die Puppe diese Geste.
Cool.
Und Alfs Schlachtwitz im Deutschen harmoniert natürlich sehr gut mit dem, was er mit dem ersten Tannenbaum der Tenners, er Ruhe in Frieden, angestellt hat.
Da möchte ich nochmal kurz zurückrudern. Denn was ich da auch sehr schön fand, Kate sagt, sie macht Frühstück. Alf sagt, er hat schon Frühstück gemacht. Bla bla bla, weiß ich nicht mehr, mit Glasnudeln.
Heiße Würstchen mit Glasnudeln.
Heiße Würstchen, jetzt habe ich Hunger. Nein. Und Willy fragt ihn, warum er das denn alles tut. Und Alf sagt, wegen der Liste. Welche Liste? Und da sind wir wieder bei, er ist ein Außerirdischer. Der kleine Brian glaubt offensichtlich noch an den Weihnachtsmann und hat Alf das erzählt.
Und Alf glaubt einfach mit.
Genau.
Ja, genau.
Genau.
Warum sollte Brian ihn anlügen?
Richtig, ne? Genau. Er ist sein Freund. Brian hat mir von der Liste erzählt, die guten Kinder. Lalala. Aber jetzt kommen wir zu der Tragik.
Ja, vielleicht noch kurz zu den heißen Würstchen mit Glasnudeln.
Bitte.
Wo ich mich als Kind ausgeschüttet habe, einfach, wie kann man sowas zum Frühstück essen? Ja. Ne? Und ich glaube, irgendwann kam ich in ein studentisches Alter, wo ich sowas dann wirklich mal zum Frühstück gegessen habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Im Englischen.
Oh.
Im Englischen sagt er Sloppy Joes and Fiberglass.
Ein Sloppy Joe.
Was er den Tenners kredenzen will zum Frühstück, ein Sloppy Joe. Ich glaube, das weißt du fast besser als ich. Das ist so eine Art, ja, Hamburger-Sandwich, wo Hackfleisch oder irgendwie angemachtes Hackfleisch, also fast so eine Art Hackfleischsoße oder so ein Haché oder sowas, auf einem Brötchen ist.
Genau,
ne?
Genau.
Und das ist halt auch, ich glaub, der Name Sloppy Joe passt auch gut, weil das ist so eine ziemlich dropsige Angelegenheit. Mhm. Ne? Hast du das mal gegessen?
Ich will es die ganze Zeit schon mal machen, aber man kann sich so vorstellen, es ist wie, als hättest du einen Chili ohne Bohnen und Mais, nur diese Hackmasse, und das klatscht man auf dieses Burgerbrötchen, und ja, es ist sehr sloppy zum Essen. Es ist eine Sauerei.
Es klingt traumhaft für mich. Wenn wir keiner haut wie Don Camillo gucken, dann glaube ich, essen wir dazu Sloppy Joes. Also ja, Fiberglass, also ja. Fiberglas ist die Beilage, die Alf sich für den Sloppy Joe ausgedacht hat. Weiß ich nicht, Fiberglas eventuell für ein ballaststoffreiches Frühstück, weil Fiber ist ja ins Deutsche zurückübersetzt nicht nur Faser, sondern auch Ballaststoff.
Mhm.
Ja, oder einfach Fiberglas wegen des Crunchs im Sloppy Joe. Ja, Christian Hüms vom Großen Backen hätte seine helle Freude daran, dass man da auch was zu knuspern hat.
Ja, ja, das ist, ja, sind wir wieder bei der Pastete.
Als ich da,
ne,
über dieses
Knetmasse.
Genau, als ich da über, richtig. Und genau das hat meine Süße auch gesagt, als ich noch gerätselt habe, ja, warum Fiberglas? Und dann hat meine Süße gesagt, und das muss sie mir sagen, mir, dem Alf-Fan, muss sie sagen, ja, aber erinnerst du dich nicht? Der tut Zahnpasta auf eine Torte, der tut Knetmasse in eine Hummerpastete, warum tut er kein Fiberglas an einen Sloppy Joe? Das ist doch vollkommen folgerichtig. Ja, und da hat sie vollkommen recht. Da musste meine Süße mich drauf
bringen. Und wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt.
Absalat und Posolutiv. So ist es. Und deswegen können wir auch hinüberschalten. Also der Baum ist Kleinholz und damit ist der Prolog erstmal zu Ende und eine wunderbare Art, in den Vorspann zu gehen. Mhm. Das ist toll.
Man muss dazu sagen, er rasselt nochmal mit der Drehrassel, als die Tanners den geschlachteten Baum traurig begutachten. Ja, Akt 1.
Ich wollte auch immer so eine Drehrassel.
Egal. Hatte man eine, glaube ich, tatsächlich. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Kontext ich die bekommen habe. Ist ja auch egal. Akt Nummer 1. Wohnzimmer. Den Ball spiele ich jetzt zu dir, Lars, denn Alf versucht sich an der Weihnachtsgeschichte.
Ja. Also, wir platzen in der Szene nach dem Vorspann direkt in eine Dekorationsaktion im Wohnzimmer. Kate und die Kinder sind da beteiligt. Beim Aufblenden sieht man kurz, wie Alf mutmaßlich Tannennadeln probiert, sie aber dann doch über die Schulter wegwirft. Da müsst ihr nochmal stoppen und euch das nochmal angucken da draußen. Mir ist das nie aufgefallen. Ich habe mich schier besinnungslos gelacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Der Ist da wirklich ein bisschen was von den Tannennadeln, merkt, dass es nicht schmeckt und schmeißt sie über die Schulter.
Ach, das ist mir nicht aufgefallen.
Das ist toll. Verdammt. Das ist richtig, richtig toll. Ja, während Alf im Deutschen die Weihnachtsgeschichte zu rekapitulieren versucht, geht es, na, also da gibt's ja sowas, mal gucken, ob ich das mit eurer Weihnachtsgeschichte auf die Reihe bringe. Da ist also das Christkind und der Vater und die Mutter und der Weihnachtsmann. Der ist von einem Stern gekommen und hat die Geschenke verteilt. Und dann sagt Lin, dann glaube ich, nein, das waren die drei Könige. Und die hießen Kaspar, Melchior und Ludwig, sagt Alf, denn Ludwig der 14. von Bayern. Und Brian komplettiert, nein, Balthasar hieß der Dritte.
Und die haben
Alf so, und die drei haben den Schlitten gezogen. Und das mit dem Schlittenziehen, da kriegen wir dann wieder die Kurve zum Englischen, weil da geht's um was ganz anderes im Englischen.
Oh.
Nämlich etwas, was in der amerikanischen Weihnachtskultur viel, viel präsenter ist, nämlich die Namen der Rentiere versucht Alf aufzusagen.
Aha.
Und hier, und das kann vermutlich jedes Kind in den USA, und Alf versucht es eben auch, aber er versagt hier komplett. Erst mixt er die Namen der vier Evangelisten unter die Rentiernamen, also Mark, Matthew, Luke und John. Und dann noch die englischen Namen von Tick, Trick und Track. Also Hui,
Dewey und Louie.
Dewey und Louie, ja. Also total, total Versagen. Ah ja, das fand ich toll, als ich das im Englischen entdeckt habe. Und in dieser unsäglichen TV-Box, wo wir diese neue Synchro für die fehlenden Stellen drin haben, du weißt, wovon ich rede. Da haben sie das mit den Rentieren übersetzt, anstatt sich an das Originalskript zu halten. Weil ich muss sagen, das ist im Deutschen super gelöst, dass sie da mit den drei Königen kommen.
Definitiv.
Und die dann eben aufzählen. Das passt dann auch so halbwegs auf die Lippenbewegung, obwohl es ja mehr Rentiere sind als Könige. Sind ja ihrer nur drei. Aber ich finde, das passt alles wunderbar. Ja. Und es ist mal wieder ein Beweis dafür, was Synchronregie alles machen kann, was Dialogregie machen kann, was gute Synchronarbeit alles leisten kann, um am Ende des Tages eine Folge mindestens so gut oder vielleicht an manchen Stellen sogar noch besser zu machen als das Original. Und ich finde, das ist deutsche Expertise. Das können die Deutschen einfach sehr, sehr gut.
Da bin ich absolut bei dir. Und ich habe ja in meinem Film-Nerd-Bekanntenkreis ja Menschen, die grundsätzlich immer nur englischen O-Ton schauen und oh, das ist ja alles viel besser und tralala, upsasa. Ich bin da zu 150% bei dir. Wir haben in Deutschland so wundervolle Synchronsprecher und auch wenn jetzt die ältere Generation leider nach und nach verstorben sind, wie der große Gerd Günther Hoffmann zum Beispiel, es kommt aber immer was nach und auch Dialogregie, wie du sagst, das versucht wird, es auch sinngemäß, das ist gerade bei Komödien sehr schwer, dass man den Wortwitz irgendwie so transportiert, dass es halt auch im Deutschen Sinn macht. Und
es ist eine Herkulesart,
ja,
oder?
Und
manchmal wirklich.
Man möge mich nicht falsch verstehen. Es gibt den einen oder anderen Film, den habe ich natürlich auch im englischen Original gesehen. Mache ich grundsätzlich mit Filmen und Serien, die ich sehr, sehr mag. Aber wenn ich zum ersten Mal was schaue, dann möchte ich auch gern meine bessere Hälfte zitieren. Er sagt, ich möchte beim Film nicht nachdenken. Also wenn ich nachdenken will, dann will ich über die Story nachdenken, aber ich will nicht im Kopf noch die Sprache übersetzen. Und da bin ich absolut bei ihr. Ja, jetzt haben wir eine Lanze für deutsche Synchronregie und deutsche Synchronsprecher gebrochen. Finde ich gut.
Ich möchte schließen mit einem Cartoon, den ich vor 10 Jahren oder so mal gesehen habe. Da ging es nämlich, das war quasi zu Ehren des damals verstorbenen Harry Rowohlt. Da erschien von einem Karikaturisten-Duo, war das, glaube ich, ein kurzer Cartoon, wo zwei Leute durch die Bibliothek gehen und einer sagt zum anderen, das Buch musst du in der Übersetzung von Harry Rowohlt lesen. Im Original geht da viel verloren. So, das möchte ich mal nochmal zum Thema einfach so als Mic Drop zum Thema Übersetzung geben. Also manchmal ist eine Synchro sogar besser. Manchmal ist eine Übersetzung einfach so auf den Punkt, dass sie in die Zielkultur besser passt, als sie in die Ursprungskultur gepasst hat. Also es passieren da wundersame Dinge. Ich bin großer Fan davon.
Ich bin auch ein sehr großer Fan und ich kann auch mittlerweile so die aktuell prominenten Synchronsprecher, ich kann sie auch so zuordnen. Aber bevor wir uns da verlieren, weil das ist eigentlich ein Thema für eine Special-Folge, Synchronisation. Richtig. Und Synchroarbeit, möchte ich noch auf eine kurze Sache hinweisen, bevor Kaiser Wilhelm, nicht der Ludwig der 14. von Bayern, in die Szenerie tritt. Wir lernen wieder mal, dass Alf sein Wissen zu 80% aus dem Fernsehen bezieht. Denn es geht darum, dass es ja bald schneien wird. Und Kate sagt, in diesem Bundesstaat schneit es nicht. Aber Alf sagt, es schneit immer an Weihnachten. Das habe ich im Fernsehen gesehen. In der letzten Weihnachtsshow, die ich gesehen habe, hatten sie Schnee.
Ja.
Fand ich auch sehr spannend. Fand ich sehr, sehr spannend.
Ja, das war die Szene mit dem Elektrorasierer, ne? Oder die Sequenz mit dem Elektrorasierer, wo der Weihnachtsmann auf dem Elektrorasierer runterkommt.
Ja, genau.
Und da quasi hat er seine Erfahrung aus dem Werbefernsehen und dann zitierte eben noch eine Sendung, in der es im Fernsehen geschneit hat. Und weißt du, welche Sendung das im Original ist, die er da geguckt hat?
Du wirst es mir gleich sagen.
Mr. T's Christmas Special.
Nein!
Doch!
Oh! Der war intended, musste sein. Mir ist der Anglizismus jetzt auch egal. Das war beabsichtigt so. Mr. T's Christmas Special.
Genau, da sagt er, dass er eben Schnee in Mr. T's Christmas Special Sendung gesehen hat. Und das wäre ja in Burbank aufgezeichnet worden. Und ne, ja, dann schneit das doch wohl hier, ist dann seine Conclusio. Ja, das nur der Vollständigkeit halber. Aber dann betritt Willy die Szenerie.
Mit.
Und alle erwarten, dass er jetzt mit einem Baum kommt. Ne, mit dem Ersatz für den Baum, den Alf ja, also wirklich, er hat ihn gesägt.
Ja, nein? Man muss noch dazu sagen, Lynn sagt irgendwann, ich glaube, es ist kurz bevor Willy kommt, ich habe noch ein Ei gefunden. Bitte das merken, liebe Zuhörende. Ich habe noch ein Ei gefunden. Das ist sehr, sehr wichtig. Ach, was heißt sehr, sehr wichtig? Einfach nur merken fürs weitere Zuhören. Ja, Willy ist da. Er hat einen Baum mitgebracht. Und er sagt, hier ist er. Brian sagt, Brian sagt, wo? Und Alf, hinter der Schachtel? Das Ganze zusammenzufassen, Willy ist durch die ganze Stadt gefahren. Es gab nirgendwo mehr Bäume, außer bei einem, wo ein Mann namens Fachid den letzten Baum versteigert hat. Er ist, glaube ich, bei $100 ausgestiegen, ne?
Ja.
Ja.
Mir gefällt übrigens Nils Klausnitzers Synchroarbeit.
Ja.
Über alle Maßen in dieser Folge.
Ja.
Allein hier, dieses Rumdrucksen auf die Frage, ob er keinen Baum mehr gekriegt hat. Ne? Dieses, oh, nein, ich meine ja, das heißt, ja. Ich kann das gar nicht nachmachen, so großartig ist das. Ich weiß bloß, dass ich mich ja schon als Kind bepisst habe.
Er lenkt ja auch noch ab, ne? Und fragt ihn, was machst du denn da mit dem Ei?
Genau, der Baum, die Schachtel. Was machst du mit dem Ei?
Ja.
Großartig von Klausnitzer.
Sehr gut.
Ja. Ja, und irgendwann geht's dann darum, also Brian entdeckt den Preis des Kunstbaums auf dem Karton. Und das wirft natürlich Fragen auf, ne, weil Alf dann sagt, ja, Entschuldigung, kann ich nicht mehr rechnen oder ist das teurer, als der Baum gekostet hätte bei Fachid?
Tommy Pieper zieht's aber auch so schön, als bei diesem Fachid. Wir möchten dieser fiktiven Person kein Unrecht tun, aber der Name Fachid lässt sich in so vielen Facetten einfach verhohne People. Was ich mich da gefragt habe, Lars, das zieht sich ja auch schon, das Thema Geld zieht sich ja jetzt auch schon durch ein paar Folgen. Kann es sein, dass Willy so ein kleiner Geizkragen ist?
Naja, wenn er der Familie vorrechnen muss, weshalb das eine gute Investition ist, dass man eben diesen Baum, wenn man den 25 Jahre lang aufstellt, dass man da bloß $5 quasi im Jahr für hingelegt hat, wenn man das so rechnen will. Und er sagt dann ja auch sowas wie, er ist teurer, aber eigentlich ist er günstiger.
Ja, weil ich springe da nochmal zu fröhliche Ferien zurück. Als er gefragt wird, 50 für jeden und er sagt, was? Nein, 50 für beide, ich bin doch kein Idiot.
Ja.
Also man könnte so den Eindruck bekommen, dass der gute Willibald doch schon ein bisschen Dagobert Duck-artige Züge hat.
Aber wundert dich das, wenn du einen Außerirdischen im Haushalt hast, der ständig, sagen wir mal, für außergewöhnliche Aufwendungen verantwortlich ist?
Ja, nee, eigentlich.
Also ist mir schon irgendwie klar, dass er da seine Kröten zusammenhält. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, als Willy dann sagt, ja, es ist teuer, aber eigentlich ist es billiger, so sinngemäß, da sagt Alf doch, ich frag den Computer. So,
ne, ja.
Um nochmal darauf genau. zurückzukommen, dass er offenbar nicht rechnen kann, also er einen Computer dafür braucht. Da sagt er im Englischen, I'm talking to Karnak. Gut, dass man das hier in der deutschen Synchro anders gemacht hat, weil Karnak kennt ja wohl niemand. Also Karnak ist nicht nur eine Gemeinde in der Bretagne, wo es geheimnisvolle Steinkreise gibt, also da hätte man auch was bauen können mit geheimnisvoll und so weiter. Nee, aber Karnak ist auch eine Figur, die Johnny Carson in seiner Show verkörpert hat. Und das wird auch in anderen Serien, auch bei den Simpsons habe ich das mal gesehen, wird das persifliert. Da hat er nämlich so ein, keine Ahnung, so ein Turban auf dem Kopf und sieht aus wie so ein Kirmesmagier, ne, wie so ein Weissager oder Hypnotiseur oder was auch immer, ne? Und der denkt sich halt immer, keine Ahnung, imaginäre Fragen aus und beantwortet sie selber oder andersrum. Nee, er gibt erst die Antwort und denkt sich dann eine Frage dazu aus. So ein bisschen Jeopardy für Übersinnliche, so. Und darauf zielt das ab im Englischen, I'm talking to Karnak. Also nach dem Motto, wenn einer das weiß, was Willy da gerade gesalbert hat, oder wenn einer die Lösung dafür weiß, dann ist das dieser Karnak, dann ist das Johnny Carson in der Show, den Alf natürlich auch aus dem Fernsehen kennt.
Ja, natürlich.
Deswegen haben wir ja hier so viele TV-Referenzen im Englischen und im Deutschen, weil das eben Alfs Welt ist.
Korrekt. Du sagst es, glaube ich, auch mal in irgendeiner unserer früheren Folgen, Alf bezieht sein Wissen über die Erde eigentlich nur aus dem Fernsehen und das, was er halt bei den Tanners lernt.
Ja.
Ja, stimmt, woher soll er es denn auch lernen? Was wir lernen, boah, ich feiere mich gerade spontan selbst für diese spontan ausgedachte Überleitung.
Naja, ich mache mich nass vor Freude.
Du weißt doch gar nicht, worauf ich hinaus will. Kerl!
Ach so.
Was wir nach der Diskussion über den Baum lernen, ist, dass das Sternsingen auf Melmac offensichtlich nicht jugendfrei ist. Denn vor der Tür wird gesungen und Brian erkennt da seine Freunde da draußen. Das Erste, was Alf sagt, ist, soll ich sie vertreiben? Und die Familie möchte zum Sternsingen gehen und Willy sagt, nein, ich bleibe lieber hier und setze den Baum zusammen und wir treffen uns später da und da und da und die Familie ist weg und Alf und Willy sind allein. Was ja grundsätzlich eigentlich schon nichts Gutes bedeutet. Es wird dann nochmal aufgebracht, ihr lasst Brian zum Sternsingen gehen? Ja, natürlich lassen wir ihn zum Sternsingen gehen. Wieso? Ja, das Sternsingen auf Melmac war nicht jugendfrei. Und dann
ja, genau ja. Die schlüpfrigen Texte waren
ja, genau.
Das, die Alf da anführt
als Grund. Genau, wieso? Wegen der schlüpfrigen Texte.
Ja. Im Englischen. You're really gonna let Brian go caroling? Sure, why not? Well, on Melmac, caroling was definitely not for children. How come? Well, you'd have to know Carol. Ist also ein Wortspiel mit Caroling, also dieser Sternsingerei und eben
Namen Carol.
Gab's da wohl eine Carol auf Melmac, mit der da irgendwas angestellt wurde.
Klingt mir sehr
also
nach
auch wieder kräftig, also deutlich schlüpfriger
sehr
noch als man das im Deutschen gemacht
klingt
hat.
Klingt absolut nach Rudelbums. Also für
absolut.
Mich.
Absolut. Danke, dass Sie das gesagt haben.
Ja.
Okay.
Ja, wieso denn nicht?
Dann gehen wir aber mal schnell mit Schamesröte im Gesicht in die nächste Szene, nämlich da sind wir immer noch im Wohnzimmer und Willy ist dabei, den Kunstbaum aufzubauen.
Ja, wir lernen, dass Alf Japanisch kann oder auch nicht, er kann es nur lesen, denn Willy sagt ja, du musst es schon übersetzen. Moment, sie war nicht in der Lage, einen richtigen Baum zu kaufen, weil das steht bestimmt nicht in der Bedienungsanleitung.
Übrigens, während Tommy Pieper im Deutschen überzeugendes Pseudo-Japanisch spricht, also dieses Soyo, Kanyoshi, Kaniyatsu, Yokoto, Koyosho. Ich kenne das auswendig. Ich hab das geliebt. Vielleicht kann uns jemand da draußen mal schreiben, wie genuin das eigentlich ist, was Alf da an, also Tommy Pieper da als Pseudo-Japanisch liest. Aber während Tommy Pippet das im Deutschen so macht, murmelt Paul Fusco im Original einfach ein bisschen vor sich hin. Und da finde ich das Deutsche wieder mal um Meilen lustiger.
Ja.
Weil Paul Fusco macht wirklich nur so. Und mehr kommt da nicht im Englischen. Würde ich sagen, da haben wir mehr davon gehabt in der Szene.
Definitiv. Und da kommt eine kurze Sequenz. Wie die Maßregel natürlich den Außerirdischen macht den Werkzeugkasten auf und holt ein Ei aus dem Werkzeugkasten. Und dieser Blick von Max Wright es hat mich so kaputt gemacht. Ach du liebe Himmel. Es ist so vollkommen aus dem Kontext. Man erwartet es nicht. Werkzeugkasten. Ein Ei.
Also im Eier verstecken ist Alf Bombe.
Sehr gut. Und dann passiert wieder, das hatten wir in der letzten Folge thematisiert, dann passiert wieder ein Paralleldialog. Also Willy spricht mit sich selbst, Alf spricht mit sich selbst. Willys Thema ist, da komme ich wieder zu dem, was ich vorhin sagte, er hätte ja doch den Baum von dem Fachid, er hätte es ja bezahlen können, es wäre für die Familie. Alf derweil, der ja, haben wir das schon gesagt, dass er noch nie Schnee gesehen hat? Mhm. Er hat noch nie Schnee gesehen. Und er thematisiert halt.
Zumindest keinen echten, er hat nur den in der Weihnachtssendung gesehen.
Genau, wo halt überall Schnee fällt. Und irgendwann sagt Alf eine bestimmte Stelle in Los Angeles, wo Willy die Idee hat, dass er und Kate da früher ihre Bäume geschlagen haben. Und in diesem Moment ist klar, dass beide fahren. Denn Willy will einen Baum für die Familie und Alf hat noch nie Schnee gesehen, deswegen möchte er mit.
Und Willy hält es für ungefährlich, weil ja niemand auf der Straße
richtig.
Ist.
Richtig, und jetzt musst du mir kurz helfen. Weil das ist auch wieder sowas, ich lache mich jedes Mal so kaputt und ich kann es mir einfach nicht merken. Ja. Alf möchte den Wagen warm laufen lassen.
Ja.
Genau. Und Willy sagt, nein. Du holst das Benzin für die Kettensäge? Warst das Benzin für die Kettensäge?
Nee, du holst die Kettensäge und füllst Benzin nach. So.
Ja, genau. Oh nein. Du holst die Kettensäge und füllst Benzin nach. Alles da. Was habe ich jetzt wieder gesagt?
Ja, was hab ich jetzt
Und auch dieser.
Ich lasse den Wagen warm laufen. Nein, du. Oh nein.
Nein.
Du holst die Kettensäge und füllst Benzin nach. Kein Problem. Ja. Was habe ich jetzt wieder gesagt?
Das
ist so toll.
Das ist sehr gut. Und dieser Gesichtsausdruck von Max Wright und auch wieder die Synchro. Was habe ich jetzt wieder gesagt?
Das ist so toll.
Ja, und sie tun es wirklich. Sie sind im Auto. Und ja, ich glaube, das können wir ganz schnell abhandeln, außer Durst.
Vielleicht für die jungen Zuschauer, wir sind in einer Zeit vor Navigationsgeräten und vor der Möglichkeit, mit Smartphones sich durch unbekanntes Gelände zu navigieren.
Stimmt.
Alf muss die Karte lesen und ich glaube, das ist auch, er leistet seinen Beitrag dazu, dass Willy sich verfährt, obwohl er sich ja auch, wie Kate später noch sagen wird, auch mit Kate immer ständig verfahren hat, wenn sie da in den Angeles Forest gefahren sind.
Genau. Alf kann offensichtlich, wie Lars das schon sehr schön vorformuliert hat, die Karte nicht lesen. Natürlich streiten sich die beiden wieder. Das Ende des Streits ist gut. Dann fahren wir eben wieder nach Hause und dann haben sie eine Panne.
Ja, weil Alf Willy lotst ihn quasi auf einen, ja, vielleicht ist das nicht mal ein Waldpfad. Auf jeden Fall ist es kein Abbieger. Es ist keine Straße, auf die Willy von Alf gelotst wird. Und dann, ja, landen sie fast im Graben, oder? Aber zumindest irgendwo im Wald, wo sie jetzt nicht so ohne weiteres
richtig
wieder wegkommen, sind festgefahren. Übrigens sagt Alf doch an einer Stelle, wie ich das sehe, werden wir bald in Alaska sein.
Ja.
Um zu unterstreichen, dass sie sich also wirklich verfahren haben. Und im Original ist da nichts von Alaska. Das ist wieder eine kreative Übersetzung, die man sich im Deutschen gegeben hat. Im Englischen sagt er, I think we just passed the Donner Party. Die Donnerparty war eine Gruppe von Pilgern, die sich verirrt hatten und sich größtenteils gegenseitig aufgegessen haben. Also um anzudeuten, dass man also gerade wirklich in der absoluten Wildnis ist und da vielleicht nie wieder rauskommt, ach, macht hier Alf die Anspielung auf die Donnerparty.
Wow. Okay. Krass. Also da hat sich, ich weiß ja nicht, ob, ich weiß, dass Paul Fusco Produzent war, aber ich weiß nicht, ob der auch an den Texten mitgeschrieben hat. Also das ist, ich krieg so langsam den Eindruck, dass die Gags im englischen O-Ton streckenweise ein bisschen härter sind.
Ja, sie sind ja auch nicht für das Vorabendprogramm gemacht, wo viele Kinder zu gucken.
Ha.
Denke ich mir manchmal.
Ja,
das war ja nur im Deutschen so, oder? Dass die im Vorabendprogramm liefen.
18.25 Uhr, glaube ich. 18.25 Uhr oder 18.15 Uhr, ja, stimmt.
Genau, da ist eine Puppe dabei, das ist für Kinder. Na, das ist genauso wie bei der Muppet Show. Muppet Show ist auch kein Kasperle-Theater, aber man tat immer so, als wäre das welches. Natürlich haben die Kinder Spaß an der Puppe. Aber es ist eben auch so viel dabei, was nur wir Erwachsenen jetzt mittlerweile raffen, jetzt, wo wir groß sind.
Ja. Was wir jetzt gleich raffen werden, ist
du und deine Überleitungen.
Wahnsinn, oder?
Geh kaputt.
Wahnsinn. Tu mir kaputt schwitzen. Ne, es war was anderes. Wir blenden in das Wohnzimmer der Tanners und die Familie ist wieder zurück. Und sie fragen sich, wo Alf und Willy bleiben. Und da bringt Kate eben das an, was du schon vorgegriffen hast, Lars. Da haben wir immer unsere Bäume geschlagen und wir haben uns jedes Jahr auch verfahren. Und wer tritt jetzt auf?
Endlich mal wieder.
Ja.
Trevor Ogmonick.
Mit Mistelzweig.
Oh ja. Oh Mann, Trevor fährt hier wirklich zu toxisch-männlicher Höchstform auf, indem er mittels eines Mistelzweiges Kate zu einem Kuss nötigt.
Es ist nur ein Kuss auf die Backe. Ja, was heißt hier? Nur, ja, es ist aber eher so ein...
Aber irgendwie liest man das heutzutage ein bisschen anders, oder? Also es ist, heute würde man sowas übergriffig finden, glaube ich.
Ja, denke ich auch.
In den 80ern, leider Gottes, war sowas noch normal. Aber ich müsste das meiner Tochter erklären, wenn ich eine hätte, dass das auf jeden Fall nichts ist, was man tut. Oder was man, ja, was andere Leute mit einem tun.
Ja, richtig. Und was man in dieser wirklich kurzen Sequenz mitbekommt, Trevor sagt, ich liebe die Feiertage. Sehe ich es wirklich sehr schön bei euch. Dekoration, lalala. Und ein kleiner Eggnog. Und ein kleiner Eggnog.
Eggnog. Intelligente Dialogregie. Oh Gott, Brian, es tut mir leid. Hier sind so viele tolle Sachen, die ich zwischen den beiden Fassungen ausgemacht habe. Intelligente Dialogregie auch hier wieder an der Stelle, während Lynn im Original in der Eggnog-Szene Trevor nur zurückfragt, ob er gerne einen Eggnog hätte. Fragt sie im Deutschen, ob er ihn nur mit Milch und Ei haben will. Mhm. Und da Trevor dann auch noch den Brandy ergänzt, hat man auf diese Art und Weise dem deutschen Publikum schnell mal einen Eggnog erklärt. Chapeau, würde ich sagen, weil ein Eggnog ist was anderes als ein Eierlikör. Zumindest von der Originalrezeptur her oder wie er verkauft wird. Das ist nämlich wirklich hier Milch, Ei und Brandy. Und ich glaube, wenn man Eierlikör kauft, zumindest im Laden, dann ist da meistens keine Milch dabei. Deswegen ist da, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Blödsinn, deswegen ist das der Unterschied zwischen Eggnog und Eierlikör. Aber auf diese Art und Weise, wie man das in der Dialogregie hier gemacht hat, indem Lynn zurückfragt wegen der Milch und des Eis, habe ich quasi ganz elegant einem deutschen Publikum erklärt, was ein Eggnog ist. Das fand ich super, als ich das entdeckt habe.
Da ich mir weder bei Eierlikör noch bei einem Eggnog sicher bin, podcast@hare-im-tonfisch.de. Wer uns erleuchten.
Als hätte ich es gesagt. Ja.
Ich wollte es auch mal sagen. Was ich aber viel interessanter finde, als er im Deutschen dann sagt, doch lieber mit viel Brandy und Lynn sagt, ich weiß. Also kommt Trevor scheinbar regelmäßig zu Weihnachten vorbei, um einen Eggnog zu saufen. Das ist so das, was ich mit
ein Eggnog-Schnorrer
mitgenommen habe. Und den zweiten, ne? Lieber ohne Ei. Oder was, ohne Ei?
Ja. Und am Ende dieser kurzen Sequenz hört man von Trevor ein Hehehe. Und das ist nicht das Hehehe, des Synchrondarstellers Norbert Gastel im Deutschen, sondern man hört an dieser Stelle genau wie im Original John LaMotta, der Hehe macht. Hat mich wieder an Paul Fuskos What, ne, in der Folge mit der Katzenfalle, mit der besseren Katzenfalle erinnert. Ne, ab und zu hast du so quasi etwas, was nach hinten nicht ganz rübergezogen wurde, und dann hörst du plötzlich etwas aus dem Originalton. In diesem Fall hier John LaMottas Hehehe.
Hehehe.
Hehehe. Ja, und dann schalten wir rüber ins gestrandete Auto, ne? Sind wir wieder bei Willy und Alf.
Ja. Sie versuchen.
Frustration macht sich breit.
Sie versuchen irgendwie den Wagen flott zu kriegen. Und man weiß nicht genau, was Willy da veranstaltet, aber ich glaube, das ist dieses klassische, wir legen eine Decke unter den Reifen, also sie sind scheinbar im Morast.
Oder ein Brett oder irgendwas.
Genau. Ja. Und es funktioniert nicht. Willy ist ein bisschen schmutzig, steigt ins Auto und sagt, jetzt stecken wir richtig fest. Und sie sitzen kurz da. Ich muss mich kurz sammeln. Ein Barter für deine Gedanken.
Ja, ey, das sag ich oft im Alltag. Das ist auch ich manchmal, um eine Stille zu durchbrechen, sag ich manchmal zu meinem Gegenüber, der nicht darauf gefasst ist, ein Barter für deine Gedanken. Als ich das allererste Mal zu meiner Süßen sagte, dachte sie wahrscheinlich auch, wen habe ich mir da denn angelacht?
Aber Willy erzählt natürlich von Weihnachten, wie es so schön war zu Hause. Und Alf ist
mit ohne Geld.
Ja, und Alf ist natürlich mal wieder ein bisschen unsensibel und das stört es sich, wenn ich das Radio einschalte. Und Willy erzählt, wie er den Baum geschmückt hat und sein Bruder und sein Onkel und da das, wie Alf sagt, übrigens mein herzliches Beileid.
Ja, zu Onkel Doug.
Zu Onkel Doug.
Und aber es geht wirklich sehr viel um den Baum. Wir merken, ja, dass der Baum für Willy das Allerwichtigste ist. Nee. Weil egal wie viel oder wie wenig Geld die Familie hatte, ein Baum war immer da, und den haben sie auch bis zum Erbrechenden stehen lassen, bis die letzte Nadel abgefallen war. Einmal war es der 4. Juli. Ne, das passt ja in Amerika.
Und ja, das ist, da denken wir genau, da können wir unsere Gedanken wie immer mal wieder essen.
Essen.
Ja, ja. Und deswegen ist für Willy das so wichtig. Denn der Baum ist ja sowieso ein zentrales Symbol für Weihnachten. Und ich glaube, bei den Amerikanern ist es nochmal sehr, sehr, sehr viel ausgeprägter als beispielsweise in Europa. Ich würde sagen, die Amerikaner sind da schon sehr, sehr drauf, dass das muss alles stimmen und die Dekoration muss überbordend sein.
Und ja, aber zumindest das mit dem Weihnachtsbaum, das haben sie ja von uns, ne?
Haben Sie?
Da haben Sie ja, das habe ich neulich in irgendeiner Doku mal vor ein paar Monaten gehört, dass das eine deutsche Tradition ist mit dem Weihnachtsbaum, also dass wir angefangen haben und dass das dann quasi über die Welt metastasierte und insbesondere bei den Amis dann auch gelandet ist.
Okay, das nehme ich mal mit. Was ich mir an meinem Spickzettel hier aufnotiert habe, das haben wir uns ja beide gegenseitig bestätigt, der Baum ist halt wirklich dieses zentrale Thema. Und das Radio läuft und Alf ist natürlich wieder unsensibel, während wir alle, also ich habe ein bisschen mit Willy mitgefühlt, als Familienvater, der seiner Familie nicht das bieten kann, was seine Familie ihm geboten hat. Alf ist wieder unsensibel, stört sich, wenn ich kurz auf Football umschalte. Und Willy bricht das ab und sagt, wie wäre es, wenn wir einfach schweigen? Und
oh, jetzt kommt's.
Da kommt wieder der Monster-Gag, was heißt der? Ja. Einer meiner Top 3 Gags aus dieser Folge. Alf kann natürlich nicht die Schnauze halten und sagt, woran ist dein Onkel Doug eigentlich gestorben? Und er sagt es richtig. Und Willy sagt, er redete zu viel und jemand hat ihn erschlagen. Ja, großartig. Und dann schweigen sie. Ja.
Ja. Wir bleiben einfach hier sitzen und hören dem Match zu.
Genau.
Sagt er im Deutschen. Und im Englischen sagt er, nicht Match, sondern Mud. Also, er hört dem Schlamm zu.
Okay.
Witzig, oder?
Ich finde es sehr weird.
Ja, vermutlich, weil da der Schnee noch nicht gefallen ist. Alf wollte ja Schnee haben und bekam bisher nur Matsch zu sehen.
Stimmt.
Und ich glaube, darauf ist das eine Anspielung. Obwohl, ist nicht der Mörderbrüller, aber ich dachte, ich erwähne es mal.
Lars,
bevor wir...
Lars, ich... möchte deine durchaus interessanten Fakten überhaupt nicht missen. Ansonsten telefonierst du morgen nicht mit einem Saxophonbauer, sondern mit meiner Frau und beschwerst dich über mich. Und das möchte ich nicht.
Das liegt im Bereich des Möglichen.
Was?
Dann gehen wir mal schnell. Gehen wir schnell rüber in etwas, was ich schon mal erwähnt habe bei der Sprung in die Tiefe. Etwas, was ich gar nicht leiden kann. Traumsequenzen. Und hier ist das Willys ultimative Weihnachts-Albtraumsequenz.
Ja, und da ich Traumsequenzen auch auf den Tod nicht ausstehen kann, würde ich das mit deiner geschätzten Erlaubnis auch gerne so kurz wie möglich halten.
Sehr gerne. Ich kann das gerne übernehmen, wenn du möchtest. Also sagen wir mal, es eskaliert sehr, sehr schnell. Also alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann freuen sie sich, wie Willy nach Hause kommt und er hat eben diesen halb aufgebauten oder fast gar nicht aufgebauten Kunstbaum dabei und sie freuen sich alle über diesen Weihnachtsbaum, der ist ja wunderschön, der ist ja noch schöner als letztes Jahr und du denkst so, ah, was ist mit euch?
Moment, los? Da muss ich aber und kurz reingrätschen, da ist ein Satz, der ist sehr schön, woher hast du nur diesen wundervollen Baum? Fahid hat ihn mir geschenkt, was für ein wundervoller Mensch.
Genau, ganz umsonst, ganz er ist ein Reizender. Umsonst.
Und der Baum not ist.
Oh. Ja, also wie gesagt, diese Traumsequenz eskaliert sehr schnell. Also erstmal kommt da der Baumnotdienst in Gestalt von Alf, der ziemlich schnell entlarvt, dass das ja gar kein echter Baum ist, ne? Ja, und da löst sich so langsam Willys wunderbares Weihnachten, Alliteration beabsichtigt.
Ich muss nochmal unterbrechen, Lars, bitte. Als Alf den Werkzeugkasten aufmacht, holt ein Ei raus und drückt Willy in die Hand. Hier, halt das mal.
Noch so ein Werkzeugkastenei, ja. Richtig?
Hoppla, da, halt das mal.
Bleib von meinem Baum weg. Auch hier, Klaus Nützer wieder, wunderbar. Oh Mann. Naja, und als allererstes, wie gesagt, die Eskalation schreitet ja sehr schnell voran, als allererstes verabschiedet sich Lynn, ne, die, plötzlich ist sie nicht mehr das, die brave Tochter, sondern hat sich in die Lederjacke geworfen und krass geschminkt, ne? Mhm. Und Kaugummi-Count, ne, worüber jammerst du nun schon wieder? Ne? Also so richtig, richtig am Aufmucken. Und da lernen wir was ganz Interessantes. Nämlich da sagt sie im Deutschen ja, also wo Willy sagt, wie bist du denn angezogen? Meine Freunde kommen vorbei, also bleib ich doch nur hier und schmücke euch diesen synthetischen Stumpf. Und da sagt sie im Englischen, Brian, das hat mich fast aus den Socken gehauen. Da sagt sie, my boyfriends are coming by to get me. Und das ist die Lösung. Das ist die Lösung, liebe Leute da draußen. Lynn hat Lash und Scott gleichzeitig. Und sie holen sie jetzt beide ab.
Da sehen wir aber wieder, dass die englische Synchro, dass der O-Ton
streckenweise saftiger
sehr
ist.
Sehr derb. Ja. My boyfriends are picking me up. Okay. Wow.
Lynn, du bist überführt. Du hast Lash und Scott parallel. Kompliment, kann man was sagen. Kompliment.
Bigamistin.
Nö. Warum sollen die Ladies das nicht genauso bunt manchmal veranstalten, wie wir Kerle das tun?
Das ist vollkommen richtig.
Vollkommene Gleichberechtigung, meiner Meinung nach. Ja. Brians Auftritt als Soldat gefällt mir übrigens auch. Da sagt er im Englischen, Bye, Mom, I am leaving for some unnamed Central American country. Also, Er sagt nicht wie im Deutschen, ich hau ab nach Südamerika. Er sagt, ich haue ab in ein ungenanntes zentral- oder mittelamerikanisches Land.
Da hätte ich es ja fast noch geiler gefunden, wenn man mit reingewebt hätte, um irgendeinen Diktator zu stürzen.
Ja, warte es ab, Brian, es kommt ja noch besser, ne? Da sagt doch Willy im Deutschen, aber Brian, du wolltest uns doch helfen, den Baum zu schmücken. Und dann sagt er im Deutschen, entgegnet Brian, andernmal, Dad, jetzt warten auf mich wichtigere Aufgaben. Und haut ab. Im Englischen sagt er, later, Dad, I'm off to stem the tide of communism. Also er.
Um Gottes Willen.
Er stellt sich dem
Kommunismus
entgegen.
Der Welle
des Kommunismus in Mittelamerika entgegen.
Passt ja. 86, Kalter Krieg und so.
Ja, das passt in den 80ern, passt es noch. In den 70ern hätte es noch besser gepasst, ne, wo es ja wirklich so, ne, wo es wirklich so Linkbewegungen gab wie ja. Allende in Chile und so weiter. Also es passte ganz gut. Ja, ja.
Und dann?
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wie gesagt, das ist hier viel, viel, manchmal ist es deftiger, manchmal ist es präziser. Auf jeden Fall ist es anders.
Wir dürfen.
Und ich fand das sehr interessant, das ja, zu entdecken.
Das ist richtig. Wir dürfen aber Kathilein nicht vergessen.
Nein.
Denn Willy ist in seinem, jetzt besprechen wir es doch länger als wir wollten, aber ist egal, weil das ist großartig. Es klingelt.
Das ist eine Festtagsepisode, das nehmen wir uns jetzt mal.
Das ist richtig. Es klingelt und Willy ist natürlich vollkommen überfordert und die Kamera schwenkt auf Kate, die, ich würde mal sagen, im Moulin Rouge Style angezogen ist.
Federboa.
Ja. Und da muss ich auch wieder eine Lanze für die Synchronsprecherin brechen, die in einer tieferen Stimmlage sagt als normal, das muss mein Liebhaber sein.
Ja.
Und dann geht die Tür auf und dann steht der Trevor Ogmanek mit dem Hemd weit offen bis zum Bauchnabel. Mal zum Auslaufen, Baby. Wart nicht auf uns.
Und da sind wir Kassettenkinder mal wieder vorne dran, weil wir tatsächlich auf der Hörspielkassette noch hören, was Kate Trevor entgegnet auf dieses Klar zum Auslaufen, Baby.
Oh, was sagt sie?
Aber sicher. Und zwar genau in dieser Tonlage. Klar zum Auslaufen, Baby. Aber sicher. Wart nicht auf uns.
Ja, dieses Outfit von Trevor. So wie der letzte Lude.
Aber der allerletzte.
Aber der allerletzte.
Den man am Weihnachtsabend noch auftreiben kann. Das ist wirklich, wirklich. Und Lamotta beschließt diese Sequenz tatsächlich nochmal mit diesem Hehe.
Oh, okay.
Im Englischen, ja.
Okay.
Ja, und verbleiben im Wohnzimmer tun tatsächlich nur Alf und Willy.
Die um den Baum streiten.
Richtig. Und auch in dieser Szene preise ich den Klaus Nitzer, den Synchrondarsteller. In seinem Ich will meinen Baum Einsatz bringt er also viel mehr Variationen rein als Max Wright im Original. Und zusammen mit Max Wrights Mienspiel ergibt das Ganze mal wieder mehr als die Summe seiner Teile im Deutschen. Ich muss das leider nochmal betonen.
Ich würde hier gerne die Puppe nochmal rausnehmen, weil das macht mich auch jedes Mal kaputt, wenn sie an diesem künstlichen Baum ziehen und die Puppe wippt vor und zurück und die Alfs Tolle, nenne ich sie mal, auch immer so mitwippt unter dieser blauen Mütze, die er da trägt.
Und es ist ja sowieso immer eine Koordinationsleistung, ne, ja, von den Puppenspielern. Weil der eine macht den einen Arm, der andere macht den Kopf und den anderen Arm. Ne? Das ist eine konzertierte Aktion, diese am Baumreißerei.
Ich möchte es bitte nochmal betonen. Danke, dass du mich dran erinnert hast. Bleib von meinem Baum weg!
Ich will meinen Baum! Ich will meinen Baum!
Ich will meinen Baum!
Ich will meinen Baum!
Ich will meinen Baum!
Ich will meinen Baum!
Ich will meinen Baum! Ich will meinen Baum! Und das, liebe Zuhörende, leitet uns zur vorletzten Szene über.
Ja, ich nenne sie Aufgewacht im Auto.
Einen schöneren Titel gibt es, glaube ich, nicht. Denn Willy hat noch die Augen zu, zieht an dem Stamm eines Tannenbaums, der plötzlich im Kofferraum des Wagens liegt, und sagt noch halb schlaftrunken, ich will meinen Baum, ich will meinen Baum, ich will meinen Baum. Und unser liebster Außerirdischer sagt, Willy, du hast deinen Baum. Und er wacht auf. Alf hat scheinbar einen Baum geschlagen, während Willy geschlafen hat. Und ist das nicht eine super süße Geste von dem Knuffelmonster.
Ja, Alf macht dann doch wieder sehr viel gut, ne, nachdem er erstmal Chaos gesät hat. Das versöhnt mich natürlich in dieser Folge auch wieder total mit ihm.
Das macht er immer. Aber was mich eigentlich sehr berührt, es fängt dann natürlich an zu schneien.
Ja, das ist auch sehr süß.
Und die Tommy Pieper ist so schön in der Synchro, weil er hat ja schon eine sehr reibeisige Stimme. Aber wie ihr so sagt, oh Willy, endlich sehe ich richtigen Schnee. Da kriege ich Gänsehaut gerade. Also, das ist super sweet. Aber halt, Moment, stopp. Anglizismen vermeiden. Das ist natürlich super süß.
Aber das wird ja noch getoppt, ne? Das wird ja noch getoppt von dem, was jetzt kommt. Weil bevor Willy aus dem Wagen steigt und mit dem Waldhüter verhandelt, dass diesen Baum jetzt mitnehmen darf und dann hoffentlich auch abgeschleppt wird und so weiter, legt er eine Decke über Alf und sagt, dann flüstert noch, fröhliche Weihnachten, Alf. Und dann hörst du ganz, ganz leise Tommy Pieper, fröhliche Weihnachten, Willy. Oh, und da gehe ich kaputt.
Es ist so schön.
Da gehe ich kaputt, da fange ich an zu weinen.
Es ist
da fange ich an zu weinen, weil das ist für mich der Inbegriff von Weihnachten, dieses Miteinander, dieses Besinnliche. Und das schlägt in dieser Szene so ganz kurz durch. Ja. Und das ist, oh, es reicht, um mich zu Tränen zu rühren.
Und das ist auch wieder, da habe ich sehr großen Respekt vor den Skriptschreibern und den Dialogschreibern, weil es ist ja nicht viel. Es ist ganz wenig. Ohne dass es käsig wird. Na gut, da ist cheesy wirklich der bessere Begriff. Nein, es ist
schmalzig.
Schmalzer. War ja nur eine Frage der Zeit, bis eine Bud Spencer Tarantino Referenz kommt. Nein, also es ist wie so vieles in der Serie, wenn da Emotionen gezeigt werden, das ist für mich nie aufgesetzt. Es ist ehrlich. Einfach nur ehrlich und ehrliche Sachen berühren. Und das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, mit der Decke, fröhliche Weihnachten, alle, fröhliche Weihnachten, Willy. Ach ja, schön. Steigt Willy da nicht noch aus und ruft in Richtung des Waldhüters? Ja!
Ja, er hat da einiges zu klären.
Wir klären den Epilog dieser Folge. Ja.
Gut, ich nenne ihn Wohnzimmer mit echtem Baum.
Sehr pragmatisch gedacht. Ich nenne ihn Wohnzimmer mit Werkzeug, aber gut. Das lassen wir mal dahingestellt. Die Familie ist zusammen. Sie haben einen richtigen Baum, der nun $376 gekostet hat, inklusive Abschleppen.
Aber der Traum des kleinen Jungen, der irgendwo noch in Willy schlummert, der ist auf diese Art und Weise gerettet worden.
Ja.
Und Alf findet das einen guten Preis.
Ja, und Willy verzeiht ihm dann natürlich auch, dass er, also Alf, Geschenke für die Familie besorgt hat. Natürlich auf, wie hast du denn Geschenke besorgt? Du kannst doch gar nicht einkaufen. Wir sind in Amerika. Das regelt der Katalog. Auf meine Rechnung? Natürlich. Und Willy nimmt das tatsächlich einfach
nach
so.
Nach welchem Katalog kaufst du?
Ach so, ja.
Er sagt im Deutschen Handyman Center. Das ist eigentlich witzig, dass man im Deutschen dann auch einen englischen Ausdruck nimmt, der so im Original gar nicht fällt. Er sagt im Deutschen Handyman Center und im Englischen, weil das vermutlich schwieriger war und eigentlich fast noch ein kleiner Gag ist, sagt er Hardware Hamlet. Ja, der Eisenbahn Hamlet.
Und Willy sagt, glaube ich, dann auch nur wie auf meine Rechnung. Aber er nimmt es diesmal hin. Es gibt keine große Diskussion. Du hast schon wieder mein Geld verschleudert, weil es halt der Geist der Weihnacht ist. Und sie sind alle zusammen. Und so wie ich dich kenne, mein lieber Freund, hast du natürlich alle Geschenke auf dem Schirm, die Alf für die Familie besorgt hat.
Ja.
Ich wusste es, auf dich kann man sich verlassen.
Also es ist doch so, dass Brian das Ganze auch einläutet, indem er fragt, was ist das für ein tolles Geschenk, ne? Und zieht den Laubbläser da irgendwie hervor. Genau, und dann ist es eine Heftpistole, eine Heckenschere, ein Schleifgerät für Kate und Willy kriegt was zum Fenster ab.
Genau.
Und dann, es wird von Kate, glaube ich, dann subsumiert unter, es ist der gute Wille der zählt.
Genau, das steht das auch in meinem Spickzettel.
Sehr schöne Pointe, gefällt mir eigentlich ganz gut.
Genau.
Natürlich kannte ich 1988 noch keinen Laubbläser. Ich fand das Gerät mysteriös und verstand nicht, was man damit macht. Gut, ich verstehe das bis heute nicht, wozu man das eigentlich wirklich ernsthaft sich anschaffen sollte. Höchstens vielleicht unliebsame Vertreter von der Türschwelle zu pusten. Irgend sowas
in der Art. Und in dem Nebensatz fällt auch noch, dass das passt zu dem, es ist der gute Wille, der zählt. Und wir sind alle zusammen. Also das klassische Weihnachtsbild, die Familie ist zusammen und so soll es ja auch eigentlich sein.
Aber es wird natürlich immer wieder gebrochen von Alf.
Ja, natürlich.
Und nicht nur von Alf. Aber was glaubst du denn, was mein Lieblingsgag in dieser letzten Szene, in diesem Epilog ist? Da haben wir noch gar nicht zu sprechen drauf gekommen.
Ja, du hast mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Ich werde wahrscheinlich mir auf die Stirn klatschen mit der flachen Hand und sagen, natürlich. Deswegen, liebe Zuhörende, meine Reaktion auf Lars Lieblingsgag im Epilog, die kommt komplett genuin und ehrlich.
Das ist toll, Brian. Damit kann man die Augen untersuchen, nicht wahr? Nein, du musst auf den Knopf drücken und reinschauen. Das sind Sylvester und Tweety. Ha!
Stirb, Katze, stirb!
Ja! Hast du unterschlagen, Mann? Wie konntest du? Das kannst du mir. Und an Willy geht die Überpointe. Was für friedliche Weihnachten.
Stirb, Katze, stirb! Ja!
Das sieht sich schiebend. Wie konnte ich denn das verdrängen? Oh, ich heule. Ich heule. Stirb, Katze, stirb.
Klick. Das sind Sylvester und Tweety. Klick. Ja, stirb, Katze, stirb. Ja, klick.
Was für friedliche Weihnachten.
Brian, mir tun die Wangenknochen weh.
Ich schwitze. Ich schwitze vor Lachen. Oh, Hilfe. Ach du lieber Herrgott.
Oh. Ja. Und die Szene endet quasi damit, dass Brian, sagen wir mal, mir quasi jetzt noch mal demonstriert, was man mit einem Laubbläser offenbar machen kann. Ich kam immer noch nicht drauf, was man mit dem Gerät macht. Aber
Müll zumindest durch die Gegend pusten.
Genau, kann man das Geschenkpapier loswerden auf die Art und Weise. Und Alf lacht sich noch tot darüber. Er findet das auch noch toll, dass Brian da den Laubbläser zweckentfremdet. Vermutlich weiß er auch nicht, was man damit macht.
Stirb, Katze, stirb! Ja!
Ja! Ich komm da nicht drüber weg. Und ich merke, du auch nicht.
Nein.
Oh Gott. Ich glaube, das habe ich bewusst verdrängt, weil es mich auch so gut gemacht hat.
Heide Witzke, Kapitän. Huiuiui. Ja, aber da sind wir durch.
Ja, das sind wir.
Eine schöne Bescherung. Und ich könnte mich auch wieder immer noch beömmeln über O-Tanner-Bau.
Ja. Trotzdem muss ich dich jetzt quasi hier abholen und sagen, Brian, Lieblingsgag, Lieblingsszene. Weil eine andere Kategorie haben wir heute nicht. Gaststars gibt's in dieser Folge nicht. Und dann sind sie nicht im Bild.
Das stimmt,
Nämlich. Onkel Duck und der Waldhüter. Und Fachi.
Ach, es ist schwierig, da gibt's sehr, sehr viel. Ich könnte jetzt ganz, ganz bitchy einfach sagen, stirb, Katze, stirb, aber das wäre zu einfach. Weiß nicht, weil's mich immer wieder killt. Lieblingsgag. Er weiß, wann wir wach sind.
Ja!
Und Lieblingsszene tatsächlich, als Alf und Willy da allein sind und über den Baum diskutieren und Willy macht den Werkzeugkasten auf und holt dieses Ei raus. Dieser verwirrte Gesichtsausdruck von Max Wright ist fast so gut gepaart wie in der Traumsequenz, wo Alf den Werkzeugkasten aufmacht. Ah, hoppla, halt das mal. Und es ist wieder ein Ei. Ich glaube, diese Eierdinger, das sind so meine Lieblingsszenen. Oh, ich habe noch ein Ei gefunden.
Ja, verlorene Eier sind ja auch eine Delikatesse. Ich nehme als Lieblingsszene tatsächlich diesmal nichts, was auch nur im Ansatz witzig ist, sondern einfach was mir, was mich zu Tränen rührt, wie bereits erwähnt. Die Deckenszene, fröhliche Weihnachten, Alf, fröhliche Weihnachten, Willy. Da schmelze ich dahin und mein Herz weitet sich zu einem saftigen Steak.
Mm, Steak. Focus.
Und als Lieblingsgag nehme ich diesmal was aus dem englischen O-Ton. Ja, yeah, Christmas is when we carve the pumpkin. Oh, in diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr was besser wisst, wenn wir hier was Falsches erzählt haben, dann bitte lasst es uns wissen, damit wir es wiederum in die Welt hinaus blasen können. Schreibt uns unter podcast@hare-im-thunfisch.de. Ihr könnt uns auch auf sozialen Medien folgen. Und zwar auf Facebook, auf Instagram und jetzt neuerdings auch auf Mastodon. Sucht es euch aus. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr eine Möglichkeit, uns auch zu unterstützen, uns quasi in Anführungsstrichen ein kleines Trinkgeld dazulassen, indem ihr uns Auphonic-Stunden schenkt. Auphonic ist ein Tool, was wir benutzen, damit wir gut klingen und auch weiterhin gut klingen und vielleicht noch besser klingen. Deswegen, wenn ihr uns da unterstützen wollt, könnt ihr uns dort Auphonic-Stunden kaufen. Den Link habt ihr auch in den Shownotes. Außerdem würde uns sehr freuen, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst auf gängigen Podcast-Portalen, wie zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Lasst uns auch gerne Sterne da, weil gerade wenn ihr einen Podcast rezensiert oder Sterne draufhaut, am liebsten 5, dann erhöht ihr unsere Reichweite und wir werden noch von mehr Menschen gefunden. Jo. Brian.
Ich hänge immer noch fest. Das ist Silvester und Tweety. Stirb, Katze, stirb. Ja.
Ja, was für friedliche Weihnachten und das kurz nach Ostern. Es haut mich aus den dafür vorgesehenen Socken. Und deswegen, meine Lieben, wenn der Brian nicht aufhören will, dann bleibt er halt hier. Aber ich glaube, ich muss jetzt ins Bett.
Ja gut, dann gehe ich halt mit.
Es war sehr schön. Es war wunderschön. Genau, Brian, wir teilen uns heute Abend. Nein, das machen wir nicht. Wir beschließen das Ganze mit einem Tschüssi, einem Bussi und einem herzlichen Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal da draußen. Bleibt uns treu. Wir freuen uns auf die nächste Folge und dann geht's um die Schwiegermutter.
Lars hat alles Wichtige gesagt. Tüdelü.
Ciao, ciao.